herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg ist kein Glück. Und diese Folge habe ich geskriptet im Skiurlaub mit Bergen vor dem Ausblick aus dem Fenster und deshalb sehr, sehr passend, denn heute tauchen wir ein in eine Methode, die die Produktivität eines befreundeten Unternehmers komplett revolutioniert hat. Die Alpenmethode. Kennst du das? Du startest motiviert in den Tag, hast eine lange To-Do-Liste und am Ende des Tages fragst du dich, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Die Liste ist kaum kürzer, du fühlst dich erschöpft und irgendwie scheint der Tag an dir vorbeigerauscht zu sein. Und genauso ging es Thomas, einem befreundeten Unternehmer, mit dem ich vor wenigen Wochen gesprochen habe und den ich eigentlich tatsächlich als ersten Gast in diesen Podcast einladen wollte. Denn was er mir erzählt hat und seine Erfahrungen waren so faszinierend, dass ich dachte, es passt perfekt. Er wollte aber nicht in einen Podcast live hinein. Und insofern gebe ich euch jetzt die Essenz des Ganzen wieder, gebe seine Worte, seine Zitate wieder. Ich habe mir also ausreichend Notizen gemacht und lasse euch hiermit teilhaben. Ja, trotz aller Motivation, trotz aller Zeitmanagements-Apps, die er hatte und trotz seiner vermeintlich gut strukturierten To-Do-Listen kam er nicht wirklich mehr voran in seiner Firma, bis er die Alpenmethode entdeckte. Und was ich dir heute zeigen möchte, basierend auf Thomas' Erfahrung, ist kein kompliziertes System, das wochenlange Einarbeitung erfordert. Es ist auch keine teure Software und kein hochkomplexes Zeitmanagement-Framework. Die Alpenmethode ist ein einfacher, aber unglaublich effektiver 5-Schritte-Prozess, der deine Planung und deinen Alltag transformieren kann. Und das Beste, du kannst sie ab heute anwenden, egal ob du Unternehmer, Angestellter oder Selbstständiger bist. Wichtige Anmerkung, das ist keine Ergänzung zu den bisherigen Methoden. Wir werden nachher sehen, so ein bisschen was wiederholt sich immer im Rahmen der Methoden. Man kann eben verschiedene Sachen immer einbinden und kombinieren. Aber ich bekomme oft die Frage, Markus, wie soll ich das denn jetzt noch zusätzlich zu den anderen Sachen kombinieren? So ist es nicht gedacht. Das hier ist eine ganz eigenständige Methode und vielleicht spricht sie dich ja an. Der Name der Alpenmethode hat auch nichts mit dem Gebirge zu tun, obwohl es durchaus passend ist, denn wie beim Bergsteigen geht es darum, strategisch vorzugehen, den Überblick zu behalten und Schritt für Schritt zum Gipfel zu gelangen. Vielleicht gefällt sie mir deshalb auch so gut, weil ich ja ein Fan von Schritt für Schritt Anleitungen bin. Also Alpen steht für 5 simple Schritte, die ich dir gleich vorstellen werde. Aber zuerst möchte ich dir erklären, warum diese Methode laut Thomas so viel effektiver ist als andere Planungssysteme, die er schon ausprobiert hat. Zumindest für ihn und in seiner Situation und vielleicht ja auch für dich. Der Hauptunterschied, wie Thomas es beschreibt, die Alpenmethode basiert auf Realismus, nicht auf Wunschdenken. Sie berücksichtigt von vornherein, dass nicht alles nach Plan laufen wird. Und während andere Systeme davon ausgehen, dass du 8, 10 oder sogar 12 Stunden am Tag produktiv sein kannst, weiß die Alpenmethode, das Leben ist unberechenbar. Meetings verzögern sich, die Technik streikt und unerwartete Aufgaben kommen rein. Und genau diese Realität wird in die Planung integriert, was der Grund dafür ist, dass sie tatsächlich funktioniert. Was ist jetzt genau die Alpenmethode? Alpen ist also ein Akronym, das für die 5 Schritte dieser Methode steht. Das A für Aufgaben. Aufgaben, Termine und geplante Aktivitäten notieren. Also hier geht es jetzt darum, wirklich alles zu erfassen, was du erledigen musst oder willst. Wir machen das gleich noch ausführlicher und am Beispiel. Das L, die Länge der Aktivitäten schätzen. Für jede einzelne Aufgabe machst du eine realistische Zeiteinschätzung. Dann das P, Pufferzeiten einplanen. Das ist der Gamechanger. Du reservierst dir ganz bewusst Zeit für Unvorhergesehenes. Und E, Entscheidungen treffen. Jetzt kommt die Priorisierung. Was ist wirklich wichtig? Was kann delegiert? Was kann verschoben werden? Und N, die Nachkontrolle. Der oft vergessene, aber doch entscheidende Schritt. Die Reflexion über das, was nicht funktioniert hat. Und zu Reflexionsmethoden hatten wir ja auch schon eine Folge. Als Thomas mir von dieser Methode erzählte, da dachte ich tatsächlich zuerst, ja, ist noch ein System und jeder hat so seins. Aber die Ergebnisse, die er schilderte, haben mich überzeugt, es wirklich hier in den Podcast aufzunehmen, weil es eben durchaus für viele interessant sein kann. Nicht nur seine Produktivität sei gestiegen, erzählte er, sondern auch sein Stresslevel sei erheblich gesunken. Als Beispiel aus Thomas' Unternehmen: Vor der Alpenmethode sah sein typischer Arbeitstag so aus. 12 Meetings back-to-back, dazwischen hastig E-Mails checken, ständig im Reaktionsmodus. Er fühlte sich produktiv, aber am Ende des Tages hatte er kaum etwas von seiner eigentlichen To-Do-Liste erledigt. Und mit der Alpenmethode änderte sich das radikal. Er begann realistisch zu planen, Pufferzeiten einzubauen und vor allem bewusst zu entscheiden, was wirklich wichtig ist. Und das Ergebnis? Mehr Ergebnisse, weniger Stress, bessere Lebensqualität. Lass uns nun jeden dieser Schritte mal im Detail anschauen, damit du die Methode sofort in deinen Alltag integrieren kannst. Wir starten mit dem Buchstaben A für Aufgaben notieren. Dieser erste Schritt klingt super simpel, aber er hat es wirklich in sich. Notiere alle Aufgaben, die du erledigen willst oder musst. Und mit alle ist wirklich alles gemeint. Berufliche Aufgaben, private To-Dos, Termine und Meetings, Routineaufgaben, sogar so kleine Dinge wie Blumengießen oder Anruf bei Kunde X. Und warum ist dieser Schritt so wichtig? Weil unser Gehirn ein ganz mieser Aufbewahrungsort für Aufgaben ist. Tatsächlich mache ich diesen Schritt in meinem Alltag auch immer, ohne jetzt explizit die Alpenmethode zu benutzen. Ich meine, To-Do-Liste ist super explizit und ausführlich. Ich habe sie letztens noch jemandem gezeigt und habe dann gesagt, ich habe so 45 bis 50 To-Dos am Tag in meiner Liste. Er sagte, oh, wie schaffst du die denn? Naja, in der ersten Stunde sind schon 20 weg. Und ich liebe ja dieses Plopp-Geräusch von To-Do-ist. Und dann haben wir mal reingeschaut und er so, echt, solche Kleinigkeiten, das schreibst du alles auf? Ja. Und warum? Weil das Gehirn dadurch entlastet wird. Psychologen nennen es übrigens den Zeigarnik-Effekt. Unerledigte Aufgaben belasten unser Unterbewusstsein, bis sie entweder abgeschlossen oder, und das ist der Clou, notiert sind. An einer Stelle, wo du weißt, du wirst dich daran erinnern und du schaust auch mal rein. Thomas hat mir noch ein paar praktische Tipps für diesen Schritt gegeben, die ich gerne mit dir teile. Erstens, ein System, nicht viele. Also verwende ein einziges System für alle Aufgaben, nicht verschiedene Post-its, Apps oder Notizbücher. Digital oder analog spielt keine Rolle, Hauptsache alles an einem Ort. Und da sind Thomas und ich völlig d'accord. Ich habe dir ja gerade gesagt, ich benutze Todoist für alles. Er hat eine andere Option, eine andere App, spielt aber gar keine Rolle, welche. Hauptsache ein System. Dann zweitens, sei spezifisch. Schreibe nicht Marketing, sondern Social-Media-Posts für die nächste Woche planen oder Webseiten-Copy überarbeiten oder Kunde X wegen Angebot Y nachfragen. Je spezifischer, desto leichter die Umsetzung. Denn du musst dich nicht erst dran erinnern, was war denn da noch? Wenn du, nehmen wir mal den letzten, Kunde X für Angebot Y nachfragen, ob er es bekommen hat oder ob es eine Reaktion gibt. Wenn du jetzt nur aufschreibst, Kunde X oder noch schlimmer, Schneider als Beispielnamen. Dann musst du dich erstmal dran erinnern, was war denn da noch und was waren das für ein Angebot und überhaupt und sowieso. Also schreibe es ganz spezifisch auf. Und drittens, Vollständigkeit vor Ordnung. Es geht erstmal nur darum, alles aus deinem Kopf zu bekommen. Priorisieren und strukturieren kommt später. Thomas' Routine sieht inzwischen so aus. Jeden Abend nimmt er sich 10 Minuten Zeit, um alle Aufgaben für den nächsten Tag zu notieren. Morgens ergänzt er dann ganz kurz, falls er über Nacht noch etwas vergessen hat oder dazugekommen ist. Und diese 10 Minuten abends sparen ihm morgens unglaublich viel mentale Energie, weil er nicht erst überlegen muss, was heute ansteht. Und auch da, ich bin völlig d'accord, ich habe euch ja auch immer schon empfohlen, die To-Do-Liste nach dem Feierabend oder abends vorm Schlafengehen anzuschauen, was steht morgen an, gegebenenfalls noch Sachen zu ergänzen. Also ich bin da erstmal absolut d'accord. Jetzt gleich gehen die Systeme ein bisschen auseinander. Und wenn du jetzt alle Aufgaben notiert hast, und jetzt kommt schon ein wesentlicher Unterschied, dann kommst du zum zweiten Schritt, nämlich dem L in Alpen. Die Länge der Aktivitäten schätzen. Und hier wird es jetzt richtig interessant. Thomas bezeichnet diesen Schritt als den Moment der Wahrheit. Warum? Weil wir Menschen chronisch schlecht darin sind, einzuschätzen, wie lange Dinge wirklich dauern. Thomas hat dann erzählt, als er anfing, die Länge seiner Aktivitäten zu schätzen, da war er total schockiert. Er dachte zum Beispiel, ein Kundenbericht würde ihn etwa eine Stunde kosten. Und als er dann anfing, die tatsächliche Zeit zu messen, da stellte er fest, es waren durchschnittlich 2,5 Stunden mit allen Vor- und Nachbereitungen. Und kein Wunder, dass sein Tag nicht so lief wie geplant, wenn er allein da schon fast die doppelte Zeit braucht. Und diese Fehleinschätzung ist keine Ausnahme. Studien zeigen, dass die meisten Menschen die Dauer von Aufgaben um 30-50% unterschätzen. Auch dafür gibt es einen Fachbegriff. Psychologen nennen das den Planning Fallacy. Wir planen immer basierend auf dem Best-Case-Szenario, nicht auf Basis der Realität. Und wie kannst du jetzt die Länge einer Aktivität realistisch einschätzen? Thomas hat mir da 3 effektive Strategien verraten. Erstens die Tracking-Methode. Bevor du anfängst zu schätzen, trackst du ein paar Tage lang, wie lange Dinge wirklich dauern. Nutze eine simple Timer-App oder sogar nur die Stoppuhr deines Handys oder du guckst jetzt sehr aufmerksam auf deine Uhr, aber die Erkenntnisse werden dich überraschen. Zweitens die Verdopplungsregel. Schätze intuitiv, wie lange eine Aufgabe dauert und verdopple dann diese Zeit. Und so seltsam es klingt, so akkurat ist diese Methode oft. Oder drittens die Detailmethode, da bin ich ja ein Fan von. Zerlege größere Aufgaben in kleinere Schritte und schätze die Zeit für jeden einzelnen Schritt. Und die Summe der kleinen Schritte ergibt eine viel realistischere Gesamtzeit für das komplette Projekt oder die Aufgabe. Thomas teilt sein Vorgehen so. Also für regelmäßige Aufgaben führt er eine Art Zeitlogbuch, in dem er die tatsächlich benötigte Zeit notiert. Und für neue Aufgaben nutzt er die Verdopplungsregel und passt seine Schätzung später an. Konkretes Beispiel: Früher hat er für Kundenmeetings immer eine Stunde eingeplant. Und heute weiß er, er muss 15 Minuten Vorbereitung, 45 bis 60 Minuten Meeting und dann 15 Minuten Nachbereitung einplanen, also etwa 1,5 Stunden statt einer. Und so kommt er dann auch nicht in den Stress. Sobald du für alle deine Aufgaben realistische Zeiteinschätzungen hast, kommst du zu einem der wichtigsten Schritte der Alpenmethode, dem P für Pufferzeiten einplanen. Und genau hier liegt laut Thomas das Geheimnis des Systems oder auch sein persönlicher Gamechanger. Die Idee ist einfach. Plane bewusst nicht deinen gesamten Tag durch. Die Faustregel der Alpenmethode lautet, maximal 60% deines Tages sollten mit geplanten Aktivitäten gefüllt sein. Und die restlichen 40% sind Pufferzeiten. Auch da bin ich völlig d'accord. Hier strikt so nach 60-40. Ich habe ja auch schon in ganz vielen Folgen gesagt, ihr braucht Pufferzeiten. Ihr könnt nicht den ganzen Tag verplanen, weil dann geht was schief. Ich kann da sehr gut mit leben, wenn hier immer so eine Regel aufgestellt wird, 60-40. So, warum ist das jetzt so wichtig? Thomas nennt 3 Hauptgründe. Erstens, das Unerwartete muss immer erwartet werden. Unvorhergesehene Aufgaben, dringende Anrufe, technische Probleme, sie passieren jeden Tag und ich denke, du weißt das. Die Frage ist nicht ob, die Frage ist nur wann. Zweitens, Kreativität braucht Raum. Wenn dein Tag zu 100% verplant ist, dann bleibt kein Raum für kreative Ideen, spontane Einfälle oder auch tieferes Nachdenken. Da bin ich komplett d'accord. Und drittens, der Stress entsteht in der Lücke. Stress entsteht nicht durch die Menge der Arbeit, sondern durch die Diskrepanz zwischen dem, was wir uns vornehmen und dem, was wir tatsächlich schaffen können. Thomas beschreibt seine Erfahrung jetzt so. Also früher habe ich meinen Kalender komplett vollgepackt von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Meetings back to back, dazwischen E-Mails, Berichte, Anrufe. Es war der reinste Wahnsinn. Und jetzt plane ich bewusst nur 60% meines Tages und erreiche paradoxerweise mehr. Da kommen wir gleich nochmal drauf, denn das habe ich nochmal exakt bei ihm nachgefragt. So, wie kannst du jetzt erstmal Pufferzeiten konkret einplanen? Also Thomas hat mir dazu jetzt 4 praktische Ansätze gesagt. Erstens die Blockmethode. Du reservierst einfach feste Pufferblöcke in deinem Kalender. Zum Beispiel jeden Tag von 10 bis 11 und von 15 bis 16 Uhr. Und du behandelst diese Blöcke als genauso wichtig wie jedes Meeting. Dann zweitens die 60%-Regel. Nimm die Summe deiner geschätzten Zeiten aus dem Schritt L und stelle sicher, dass ihr maximal 60% deiner verfügbaren Arbeitszeit, nicht des verfügbaren Tages, deiner verfügbaren Arbeitszeit ausmachen. Hast du einen 8-Stunden-Tag, sollten deine geplanten Aktivitäten also maximal 4,8 Stunden umfassen. Drittens, die Meeting-Puffer. Plane zwischen Meetings immer mindestens 15 Minuten Puffer ein. Für Überlauf, Notizen, Vorbereitung und kleine Pausen. Auch das kann ich absolut unterschreiben. Genauso mache ich es bei meinen Einzelcoachings, weil immer mal ein paar Minuten es länger dauert als die 60 Minuten und ich ja nochmal Kaffee, ein paar menschliche Bedürfnisse und so erledige. Und so habe ich auch dazwischen keinen Stress. Und viertens, die Notfallreserve. Halte jeden Tag einen größeren Block, 30 bis 60 Minuten, für echte Notfälle frei. Und wenn nichts passiert, dann kannst du diesen Block für wichtige, aber nicht dringende Aufgaben nutzen. Das kennen wir doch irgendwoher mit dem wichtig und dringend. Thomas erzählt mir auch dazu ein anschauliches Beispiel. Letzten Monat fiel mitten am Tag das Customer Relationship Management System in seinem Unternehmen aus. Und das genau während eines wichtigen Kundentermins. Und früher hätte das seinen ganzen Tag ruiniert. Und mit den eingeplanten Pufferzeiten konnte er das Problem aber in Ruhe lösen, Computer neu starten, sich neu einloggen, den Termin nachholen und trotzdem die meisten anderen wichtigen Aufgaben des Tages erledigen. Und jetzt könntest du intuitiv denken, was auch mein erster Impuls war. Ja, wenn ich jetzt 40% meines Tages für Pufferzeiten reserviere, dann schaffe ich doch weniger. Und das war wirklich auch mein erster Gedanke. Jetzt habe ich eine andere Struktur in meinem Tag. Ich habe natürlich auch nicht ein Unternehmen, wo ich so viel reagieren muss. Das habe ich anders organisiert. Aber ich habe ihn dann gefragt und er sagt, nein, die Realität beweist das Gegenteil. Und warum? Weil er vorher zwar mehr geplant, aber durch die ständigen Unterbrechungen, Stress und Überlastung faktisch wirklich weniger geschafft hat. Und Thomas hat nochmal betont, die größte Herausforderung war die mentale Umstellung. Es fühlt sich zunächst total falsch an, nur 60% des Tages zu verplanen. Man hat das Gefühl, nicht genug zu tun. Und das Gefühl ist trügerisch. Aber die Realität zeigt, mit Pufferzeiten erreichst du mehr und nicht weniger. Mit den ersten drei Schritten, Aufgaben notieren, Länge schätzen und Pufferzeiten einplanen, hast du nun die Grundlage für einen realistischen Plan. Aber noch fehlt die Priorisierung. Und darum geht es jetzt im nächsten Schritt, dem E in Alpen. Entscheidungen treffen. Denn nicht alles, was auf deiner Liste steht, hat die gleiche Wichtigkeit. Also, vierter Schritt der Alpenmethode, das E, Entscheidungen treffen. Priorisierung, Delegation und manchmal vielleicht auch die Kunst des Weglassens. Thomas beschreibt diesen Schritt als den Moment der Wahrheit. Denn jetzt stehst du vor deiner kompletten Liste mit allen Aufgaben, realistischen Zeiteinschätzungen und dem Wissen, dass du nur etwa 60% deines Tages verplanen solltest. Und das bedeutet, du musst Entscheidungen treffen. Eine der wertvollsten Einsichten, die Thomas mir mitgegeben hat, die Qualität deiner Entscheidungen bestimmt die Qualität deiner Ergebnisse. Und auch da bin ich absolut d'accord mit ihm. In seinem Unternehmen war der Gamechanger nicht härter oder länger zu arbeiten, sondern klüger zu entscheiden, was wirklich wichtig ist. Ja, und wie trifft Thomas solche Entscheidungen? Er hat einen systematischen Ansatz mit drei Schritten. Erstens, priorisieren. Und das kam mir dann doch sehr bekannt vor und dir hoffentlich auch. Nicht alle Aufgaben sind gleich wichtig und Thomas nutzt die Eisenhower-Matrix, um seine Aufgaben einzuordnen. Er unterscheidet zwischen wichtig und dringend, ne, das wird sofort erledigt, wichtig, aber nicht dringend, terminieren und dann später erledigen, dringend, aber nicht wichtig, delegieren und weder wichtig noch dringend, eliminieren. Und wenn du es nicht mehr genau weißt, hör dir nochmal die Folge zur Eisenhower-Matrix gerne hier im Podcast an. Dann zweitens, delegieren. Ein Schlüsselmoment für Thomas war die Erkenntnis, nur weil ich etwas kann, heißt das nicht, dass ich es auch tun sollte. Er identifiziert systematisch Aufgaben, die andere erledigen können, damit er sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren kann. Und auch da, ne, voll an meiner grünen Seite, mein Leitspruch ist ja immer, wer macht das jetzt eigentlich? Außer mir, um das erstmal komplett zu durchdenken, wie jemand anders das machen kann. Und meistens macht es dann auch jemand anders. Und drittens, streichen. Der vielleicht schwierigste Teil, Aufgaben komplett zu streichen. Thomas' Faustregel dafür ist, wenn die Konsequenz, etwas nicht zu tun, minimal ist, also es minimale Auswirkungen nur hat, dann tu es nicht. Ich gebe euch da einen zusätzlichen Tipp. Ich habe eine ganze Zeit lang eine Not-To-Do-Liste geführt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich etwas gestrichen habe, hatte ich natürlich irgendwie ein schlechtes Gefühl, ne? Das war ja irgendwie wichtig, das ist doch mal auf die Liste gekommen, ich wollte das erledigen und jetzt streiche ich das, was bedeutet das? Und deshalb habe ich es nicht wirklich gestrichen, sondern umgepinnt auf eine Not-To-Do-Liste. Und einmal im Monat habe ich mir diese Not-To-Do-Liste angeschaut und überlegt, was wäre passiert, wenn ich diese Aufgaben, die dort draufstehen, gemacht hätte. Was hätte das strategisch bedeutet? Welche Vorteile hätte das gehabt? Wie viel Umsatz, Deals oder was auch immer hätte das bedeutet? Und ich bin in 99% der Fälle zu dem Ergebnis gekommen, das hatte keine Auswirkung. Die habe ich zurechtgestrichen. Die eine oder andere Aufgabe, da habe ich gedacht, so, oh, wenn du es gemacht hättest, so schlecht wäre es nicht gewesen, aber die Konsequenz war minimal. Insofern alles fein. Also wenn du auch Herausforderungen mit dem Streichen von Aufgaben hast, probier es mal mit einer Not-To-Do-Liste. Thomas hat mir dann erzählt, wie gerade dieser Schritt, das Streichen, sein Unternehmen komplett verändert hat. Früher begann jeder Tag eben mit Feuerlöschen. Ne? Er reagierte auf dringende Aufgaben, dringende Anfragen, Probleme, Krisen. Und durch die bewusste Priorisierung nach der Alpenmethode änderte sich sein Fokus. Er begann den Tag nun mit den wirklich wichtigen strategischen Aufgaben, die langfristig den größten Impact haben. Also Beispiel, statt seinen Tag mit dem Beantworten von 50 E-Mails zu beginnen, ja, die alle dringend, aber oft nicht wichtig waren, startete er nun mit der Ausarbeitung einer neuen Unternehmensstrategie. Wichtig, aber nicht dringend. Die E-Mails bearbeitete er in einem dafür festgelegten Zeitfenster oder später am Tag oder hat sie von jemand anders bearbeiten lassen. Thomas hat mir 3 konkrete Tools noch für die Entscheidungsphase mitgegeben. Es ist so ein bisschen angelehnt an die GTD, Getting Things Done Methode. Bin ich auch nicht ein Riesenfan in allen Bereichen von, aber ich gebe es dir hier mal mit. Erstens die 3+2 Methode. Also identifiziere täglich maximal 3 wichtige und 2 mittlere Aufgaben, die du unbedingt erledigen musst. Alles andere kommt auf die nett zu haben Liste. Dann zweitens, da bin ich total d'accord, die 2-Minuten-Regel. Wenn etwas weniger als 2 Minuten dauert, dann mach es sofort. Und der Aufwand, es aufzuschreiben und es zu verfolgen, das wäre viel größer als die direkte Erledigung. Es sei denn, du machst es halt nicht heute, sondern es ist für morgen oder übermorgen vorgesehen. Geburtstage zum Beispiel, jemandem zum Geburtstag zu gratulieren, dauert nicht länger als 2 Minuten. Wäre aber jetzt ungünstig, wenn du es heute schon machst, wenn der Geburtstag morgen ist. Also dann aufschreiben. Und drittens das Energiemapping. Also ordne deine Aufgaben nach dem Energielevel, das du für sie brauchst. Also plane hochenergetische Aufgaben. Also es ist jetzt nicht esoterisch gemeint, sondern wirklich, wo du Konzentration und richtig Arbeitskraft brauchst. In deinen Leistungshochs, du wirst ja wissen, wann du am Tag am produktivsten bist. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge dazu. Und administrative Aufgaben kannst du dann auch in die Tiefs legen, zum Beispiel nach deiner Mittagspause. Ja, und dann gibt es auch die typischen 3 Fallstricke bei der Priorisierung. Ich habe gefragt, was waren die so? Und er sagte, naja, zum einen die leicht zuerst Falle. Die Versuchung eben, mit leichten, schnellen Aufgaben zu beginnen, um das gute Gefühl des Abhakens zu haben. Ja, und das führt eben dazu, dass wichtige, komplexere Aufgaben aufgeschoben werden und manchmal auch nicht mehr im Leistungshoch bearbeitet werden. Dann zweitens diese ständige Unterbrechungsfalle. Ohne klare Priorisierung und Zeitblöcke, dann reagierst du ständig auf externe Reize, E-Mails, Anrufe, Slack-Nachrichten. Und Thomas' Lösung war feste Nicht-Stören-Zeiten für wichtige Aufgaben. Ich bin da ja zum Beispiel ein Fan von der Pomodoro-Technik. Und drittens die Alles-ist-wichtig-Falle. Und wenn alles Priorität hat, dann hat nichts Priorität. Und Thomas' Ansatz war, maximal 20% der Aufgaben dürfen als höchste Priorität markiert werden. So, und mit diesem 4. Schritt hast du nun einen realistischen, priorisierten Plan für deinen Tag. Aber ein System ist nur so gut wie seine Feedback-Schleife. Und darum ist der letzte Schritt der Alpenmethode so entscheidend, das N für Nachkontrolle. Der 5. und letzte Schritt der Alpenmethode ist laut Thomas für ihn der am meisten vernachlässigte, aber einer der wertvollsten. Die Nachkontrolle. Also nicht, dass Thomas den vernachlässigt, sondern er sieht es bei anderen, dass das oft vernachlässigt wird. Thomas hat mir gesagt, so ohne Nachkontrolle würde er im Grunde genommen immer wieder die gleichen Fehler machen. Die tägliche Reflexion hat nicht nur seine Planung verbessert, sondern sein ganzes Unternehmen. Und dabei hat die Nachkontrolle 3 zentrale Funktionen. Erstens, der Abschluss des Tages. Ein bewusster Abschluss des Arbeitstages schafft mentale Klarheit und erleichtert das Abschalten. Auch da bin ich voll d'accord, hatten wir ja auch schon hier im Podcast. Zweitens, Lerneffekt. Was hat gut funktioniert, was nicht und welche Muster erkennst du vielleicht? Und drittens, die Verbesserung der Planung. Jede Nachkontrolle verbessert deine Fähigkeit, realistisch zu planen und zu priorisieren. Und Thomas' Nachkontrolle dauert etwa 10 Minuten am Ende eines jeden Arbeitstages. Und er beantwortet dabei folgende Fragen. Erstens, sein Erledigungscheck. Welche Aufgaben habe ich erledigt? Welche sind offen geblieben und warum? Und was muss auf morgen übertragen werden? Dann zweitens, die Prozessreflexion. Waren meine Zeitschätzungen realistisch? Waren meine Pufferzeiten ausreichend? Und war meine Priorisierung sinnvoll? Falls nicht, Ergebnisse aufschreiben. Und drittens, die Mustererkennung. Welche wiederkehrenden Hindernisse gibt es? Zu welchen Tageszeiten war er besonders produktiv? Und welche Arten von Unterbrechungen gab es? Und wie kann er die in Zukunft vermeiden? Thomas nutzt dafür ein einfaches, aber super effektives System für die Nachkontrolle. Er schreibt eine Art Tagesjournal. Ein kurzer Eintrag mit den wichtigsten Erkenntnissen des Tages. Überhaupt nicht aufwendig, sondern knapp und fokussiert. Er macht es tatsächlich in einem Buch, weil er diese Art der Haptik mag und weil er auch ein visueller Typ ist. Nicht erledigte Aufgaben werden dann bewusst auf die Liste für den nächsten Tag übertragen mit angepassten Zeitschätzungen. Und da muss natürlich gegebenenfalls auch der nächste Tag angepasst werden. Und dann kommt einmal pro Woche die Meta-Reflexion. Einmal pro Woche nimmt er sich 30 Minuten Zeit, um die Muster der Woche zu erkennen und sein System anzupassen und zu verbessern. Ja, und ein Beispiel habe ich ihn natürlich nachgefragt für seine Nachkontrolle. Da hat er gesagt, dass durch seine tägliche Nachkontrolle er zum Beispiel erkannt hat, dass Kundenmeetings regelmäßig 25% länger dauerten als geplant. Das hatten wir ja oben auch schon mal kurz angeteasert. Und er hat seine Zeitschätzung angepasst, baute größere Puffer ein. Das Ergebnis? Weniger Stress, keine Terminüberschneidungen mehr und eine entspannte Arbeitsatmosphäre für alle Beteiligten und eine deutlich höhere Abschlussquote, weil auch seine Kunden gemerkt haben, dass er natürlich viel, viel entspannter ist. Die Nachkontrolle nutzt dabei diesen wichtigen psychologischen Effekt, nämlich den Zeigarnik-Effekt, den hatten wir ja vorhin, aber in umgekehrter Richtung. Während unerledigte Aufgaben uns mental belasten, gibt uns nämlich der bewusste Abschluss auch von nicht erledigten Aufgaben durch die Übertragung in die Zukunft mentale Freiheit und Klarheit. Ja, und auch da gibt es große Hindernisse, da habe ich natürlich auch nachgefragt bei der Nachkontrolle. Was sind die größten Fehler, die man machen kann? Er sagt, Nummer eins, Zeitmangel am Ende des Tages. Also die Lösung ist natürlich, die Nachkontrolle fest im Kalender blocken und als genauso wichtig behandeln wie jedes Meeting. Dann mentale Erschöpfung. Ja, und da die Lösung, einfaches Template nutzen, das wenig mentale Energie erfordert, immer gleich und einfach aufschreiben. Und dann die Angst vor Selbstkritik. Ja, die Nachkontrolle sollte man natürlich als neutrales Lernwerkzeug betrachten und nicht als Selbstbeurteilung oder sogar Verurteilung. Thomas hat dann nochmal zusammengefasst, dass die Nachkontrolle für ihn der Schlüssel war, um aus der Reaktivitätsfalle wirklich auszubrechen. Er beendet den Tag nicht mehr mit dem Gefühl, so, jetzt merkt ihr, jetzt meine Stimme geht gerade weg, weil ich ein Kratzen im Hals habe. Und weil ich tatsächlich keinen dieser Podcasts schneide, seid ihr jetzt absolut live mit dabei, wie ich mir hier ein Glas Wasser nehme. Das passt doch eigentlich wunderbar, oder die Unterbrechungen, die eigentlich so nicht geplant waren. Einen Schluck trinke, so, jetzt ist das Kratzen im Hals weg und jetzt kann es weitergehen. Also Thomas hat zusammengefasst, die Nachkontrolle war für ihn der Schlüssel, um aus der Reaktivitätsfalle auszubrechen. Er beendet den Tag nicht mehr mit dem Gefühl, von einer Welle überrollt worden zu sein, sondern mit Klarheit und einem guten Plan für den nächsten Tag. Tja, die Alpenmethode mit ihren 5 Schritten. Aufgaben notieren, Länge einschätzen, Pufferzeiten einplanen, Entscheidungen treffen und dann die Nachkontrolle. Das ist wirklich ein kraftvolles und komplettes System für realistische Planung und hohe Produktivität. Also Thomas' Fazit, er macht das jetzt seit einem Jahr mit der Alpenmethode, ist wirklich beeindruckend. Er sagt, er arbeitet im Endeffekt nicht mehr, sondern weniger Stunden, erreicht aber dabei mehr und nicht weniger. Und vor allem, er hat wirklich so ein Gefühl der Kontrolle über seinen Tag zurückgewonnen. Wie kannst du jetzt morgen mit der Alpenmethode starten? Thomas hat mir gesagt, einfach drei erste kleine Schritte. Ne? Nimm dir heute Abend, also das hätte ich genauso formuliert, nimm dir heute Abend 15 Minuten Zeit und notiere alle anstehenden Aufgaben für morgen. Schätze dann realistisch ein, wie lange jede Aufgabe dauern wird und markiere maximal drei Prioritäten. Und du weißt ja, wenn du schätzt, wie lange die Aufgabe dauern wird, nimm die Zeit mal zwei. Und dann planst du natürlich bewusst nur 60% deines Tages und hältst am Ende des Tages noch einen Zeitslot für eine kurze Reflexion. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Erfahrungen mit der Alpenmethode und teile gern deine Erfahrungen. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram unter der.renditedoktor schreibst. Ich freue mich, wenn du ein Reflexionsjournal oder ähnliches einfach mal abfotografierst und postest und mich sehr, sehr, sehr gerne dort markierst. Der Name unseres Podcasts lautet Erfolg ist kein Glück, aber denk auch immer daran, heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.